ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Da hätte ich gern den werten Namen.
Regina Bittner.
Geburtstag.
14.02.1962.
Geburtsort.
Freiberg in Sachsen.
Aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt.
Richtig.
Profession.
Ich bin Kulturwissenschaftlerin, leite aber in der Stiftung Bauhaus-Dessau die Akademie und bin auch Kuratorin an der Stiftung Bauhaus-Dessau.
Was sind Sie am liebsten? Kuratorin? Forscherin?
Von allem ein bisschen.
Administration macht Spaß?
Nein, von allem ein bisschen. Meine ich Kuratorin, aber eben auch sehr, sehr gerne Forscherin.
Okay. Was treibt Sie an?
Die Suche nach einer Standortbestimmung der Modernen, und ich sage das ganz bewusst im Plural, denn unser Alltag, unsere Erwartungshaltungen an eine Gesellschaft, unsere gebaute Umwelt, das alles ist noch extrem geprägt durch das 20. Jahrhundert. Und zum einen sind die Modernen immer verkoppelt auch mit so einer Vorstellung von einem normativen Gerüst, was wesentlich aus dem westlichen bzw. nördlichen sozusagen Hemisphäre stammt. Das heißt, wir müssen das dringend erweitern und zu einer anderen Geschichte von Architektur, Design, gebauter Umwelt kommen, die tatsächlich inklusiver ist. Und dann sozusagen hängen an der Moderne auch so Begriffe wie Fortschritt, Zukunft, genau. Innovation, Utopie. Und auch da brauchen wir eine Neuverortung. Was meinen wir damit heute?
Vor allen Dingen, wenn es keinen Fortschritt gibt, sondern einen gefühlten Rückschritt. Was machen wir dann? Gibt es dann keine Moderne mehr?
Ich glaube, wir müssen die Begrifflichkeit in Bezug auf die Temporalität verändern. Also was meinen wir mit Zeitlichkeit? Fortschritt ist ja immer mit so einer Vorstellung nach vorne gedacht. Vielleicht geht es eher darum, dass wir uns in unterschiedlichen parallelen Zeitlichkeiten gut einrichten. Und da sind andere Kategorien dann wichtiger als Fortschritt. Ne? Sozusagen, es meint eher dann Fragen wie ein gutes Leben, Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich.
Rücksichtsvoll miteinander umgehen, weltweit Rücksicht nehmen, das fällt schwer. Wenn wir uns die Bauteile unserer Smartphones mal angucken, ganz, ganz schwer. Gut, wo fühlen Sie sich zu Hause?
Gerne in Auditorien, Seminaren, Archiven, Museen, Sammlungen, aber auch im Kreis der Familie.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Im Grunde war es ein Konzert, was ich in der Normandie im Urlaub erlebt habe. Das war im Grunde in so einem eher schrummeligen 60er-Jahre-Kulturhaus. Eine Lokalgröße, eine Chansonette, hat dort ein Edith Piaf-Programm geboten. Und es war eine sehr beeindruckende Atmosphäre, weil im Grunde der kleine Saal vollkommen geschwungen hat und viele derjenigen, die dieses Konzert besucht haben, auch alle mitgesungen haben.
Und Sie dann auch?
Mein Französisch ist nicht so toll, aber zumindest habe ich
mitgesummt. Die Schwingungen haben sich übertragen. Ja. Das ist schön. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ein McEwan, was wir wissen können.
Worum geht es da nochmal? Helfen Sie mir.
Zukunft. Fragezeichen. Eine Projektion in das 22. Jahrhundert und Forschende, die unterwegs sind, unsere Zeit, nämlich zwischen 1990 und 2030, zu untersuchen. Und der Angelpunkt ist eigentlich ein spektakuläres Dinner eines Poeten. Und das Gedicht, was dort verlesen wurde, ist verschwunden. Und es geht immer hin und zurück und hin und zurück zwischen dem, was im 22. Jahrhundert passiert ist und dem, was im 21. Jahrhundert passiert. Eine geniale Form von Geschichtsschreibung.
Wie beginnt Ihr Tag?
Ja, Frühstück mit dem Fahrrad.
Wann stehen Sie auf?
Ich stehe so um 7:30 auf, ganz komfortabel.
Und hören Sie Radio zu Hause?
Am Vormittag nicht. Nicht, wenn ich aufstehe, sondern ich fahre dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof und fahre von da aus dann nach Dessau.
Wann sind Sie nach Leipzig gezogen?
Ich bin 2012 nach Leipzig gezogen.
Muss man nicht da wohnen, wo man arbeitet?
Muss man nicht. Ich habe aber sehr lange in Dessau gewohnt. Mhm. Also 16 Jahre habe ich in Dessau verbracht, habe dort auch meinen Sohn großgezogen. Das hatte sich also auch ganz gut ergeben in der dortigen Konstellation mit den Kollegen und Kolleginnen, die damals, als wir angefangen haben, ja alle mit ihren Familien nach Dessau gezogen sind.
Jetzt müssen wir mal über den 100. Geburtstag an sich sprechen, Frau Bittner. Denn ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Jahr 2019. 100 Jahre Bauhaus, Weimar. Mit ganz, ganz großartigen neuen Forschungen, die Bauhausfrauen, die in Größenordnungen beleuchtet wurden mit ihren Tätigkeiten und Wirkungen, fand ich ganz, ganz toll. Tolle Filme gab's, ARD-Produktionen. So, und im vergangenen Jahr war auch 100 Jahre Bauhaus. Das war der Baustart für das Bauhausgebäude, das jeder Mensch kennt, der an Bauhaus denkt. Und jetzt wieder 100 Jahre Bauhaus, nämlich der Umzug und die Aufnahme der Tätigkeit, der Lehrtätigkeit in Dessau. Wie viele 100. Geburtstage sollen wir noch feiern und wie viel tut dem Bauhaus gut? Ist egal, wie oft, man feiert.
Jubiläen sind ja immer eine Möglichkeit, auch eine Neubesichtigung der eigenen Geschichtsschreibung und der Art und Weise des Umgangs mit Sammlungen und natürlich auch ein Generator für kulturelle, politische Aufmerksamkeit, das gehört auch dazu, und natürlich auch eine touristische Aufmerksamkeit, die man mit Jubiläen generieren kann. Aber man kann das ja auch bei 2019 schon beobachten, dass da auch schon ein Versuch unternommen wurde, zu einer anderen Form der Auseinandersetzung und Befassung mit dem Bauhaus zu kommen. Also nicht mehr so eine Art homogener Vorstellung einer Geschichte von 1919 begonnen und dann im Grunde bis 32 so einer engen Fassung, sondern eher so ein Versuch, das viel, viel pluraler, viel, vielstimmiger im Grunde auch in der Geschichtsschreibung vorzustellen und das Bauhaus viel stärker zu kontextualisieren, auch in seinen internationalen Verflechtungen viel, viel stärker zum Thema zu machen. Das ist mit Jubiläen gut möglich, weil da plötzlich eben auch andere Unterstützungsnetzwerke entstehen, andere Finanzierungsmöglichkeiten sich offenbaren. Und gerade mit dem großen Programmbaus Imaginista, was ja gemeinsam mit den Goethe-Instituten und dem Haus der Kultur in der Welt ja in Gang gesetzt worden war, ist es tatsächlich gelungen, weltweit an unterschiedlichsten Stellen so eine Art Konversation mit und über das Bauhaus zu führen. Und da ging es nicht so sehr um sozusagen die klassische Vorstellung von dem, was da zwischen 1919 und 1932 in Deutschland passiert ist, sondern vielmehr ein Impuls. Also welche Art von Impulsen in Bezug auf Pädagogik, in Bezug auf Fragen der Gestaltung, in Bezug der Fragen auf sozusagen Kreativität in der Gesellschaft kann man eigentlich noch mit dem Bauhaus verhandeln?
Wer hat sich da eigentlich in diesen frühen Jahren erst in Weimar, dann in Dessau getroffen? Was waren das für Leute? Kann man unterstellen, dass die super neugierig waren, super offen für jegliche Form von Experimenten und sozusagen völlig im Widerstand zum bisher Gepflegten?
Ich erinnere da immer gerne an eine Interviewserie, die 1928 im Bauhaus Magazin geführt worden ist. Da wurden sozusagen Studierende befragt, woher sie kommen, was sie vom Bauhaus erwarten. Also ne, 1928 führen die das Bauhaus in Interviews mit seinen eigenen Studierenden. Und Otti Berger, eine unglaublich begnadete Textilgestalterin, die ja dann in Auschwitz im Konzentrationslager von den Nazis ermordet worden ist, tritt auf und sagt zunächst erstmal, ich komme aus einer Institution toter Konvention. Und was meinte sie damit? Sie meinte damit die Erfahrung einer Kunstgewerbeschule, die für sie im Grunde sozusagen noch im 19. Jahrhundert verhaftet war. Sie kommt ans Bauhaus und sagt dann in der zweiten Antwort, was erwartet sie vom Bauhaus, dass sie dieses alte Ich los wird. Ich paraphrasiere das jetzt. Und dann in sozusagen im zweiten Schritt erwartet, dass dieses neue Ich, das sie sozusagen jetzt erlebt, dass das mit dem Bauhaus laufen lernt. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel für die Radikalität und auch das Selbstbewusstsein der Studierenden, die dort ans Bauhaus gekommen sind. Also wirklich eine ziemliche Bandbreite. Es gab auch Tippelbrüder, die sich da eingeschrieben haben. Und es gibt viele, viele Studierende, die nicht tatsächlich einen Abschluss gemacht haben. Also von den 1200 Studierenden sind ja nicht alle sozusagen dann tatsächlich mit einem Diplom am Ende dann rausgegangen, sondern viele haben das auch nur für zwei Semester gemacht und auch, sind dann woanders gegangen.
Auch ein großer Formgestalter, den Sie schätzen, das weiß ich, Max Bill, ist im zarten Alter von 1927 ans Bauhaus. 1928 dann schon wieder weg. Ich nehme an, auch er hat keinen Abschluss gemacht. Und er ist aber auch nicht interviewt worden. 1928, er ist nicht dabei, ne?
Der ist dabei. Der ist dabei, aber das kann ich jetzt so genau nicht mehr erinnern. Aber Max Bill ist tatsächlich auch mit in dieser Interviewsequenz dabei.
Auf jeden Fall war das für ihn sicherlich auch eine ganz, ganz inspirierende, dauerhaft inspirierende Zeit. So weit kann man gehen. Wir werden vielleicht noch einmal über Max Bill sprechen, wenn wir dann auch über die Hochschule für Gestaltung in Ulm reden, die auch ziemlich einen Legendenstatus erworben hat. Da können wir dann demnächst vielleicht mal ein schönes 75-jähriges Gründungsjubiläum oder sonst was feiern. Wir reden jetzt erstmal über 100 Jahre Bauhaus Dessau. An die Substanz ist die große Überschrift. Und was meint das? Nicht etwa, dass man die Axt an das Bauhaus legt, das würde sicherlich dem einen oder der anderen auch gefallen, aber es geht um Material, Eisen, Beton und Glas. Und da kann man ja sagen, siehste, und das sind alles kalte Materialien und deshalb gefällt mir das nicht.
Es ist insofern interessant, weil diese drei Materialien tatsächlich moderne Materialien sind. Also Gropius hat in seinem Buch Bauhausbauten in Dessau ja so eine Überzeile mal geschrieben. Mit diesen neuen Materialien schafft es tatsächlich die Architektur, sich unabhängig zu machen von natürlichen Baustoffen und tritt sozusagen in eine neue Ära. man könnte fast sagen, eine neue Architektur entsteht bewusst aus dieser Art von neuen Materialität. Und das sind alles Materialien, die eher künstlich sind. Mhm. Die also durch einen sozusagen massiven Prozess des Verschmelzens unterschiedlicher Substanzen, und das wird dann erst flüssig und dann wird es wieder fest, also quasi erst eine Formgebung erfahren. Ja. Und das ist ein klassisch modernes Verfahren, würde man jetzt meinen, weil es erlaubt im Grunde denjenigen, die da gestalterisch unterwegs sind, Architekten, Gestalter, sich im Grunde eine vollkommen eigene, unabhängig von der Widerständigkeit des Materials, im Grunde eigene Form auszudenken. Und diese Art von Distanzierung zu dem sozusagen Material, was man da im Grunde vollkommen selbstständig in so einer, also sozusagen in unterschiedlichen Fassungen entwickeln kann, gehört im Grunde auch zu den klassischen Beispielen für das, was man mit so modernen Materialien beschreibt. Später ist es natürlich dann die Plastik, die das komplett übernimmt. An die Substanz meint aber vor allen Dingen immer auch diese sozusagen Fragestellung nach dem Material auch in so einem kulturellen Horizont nochmal zu sozusagen thematisieren. Denn die Materialinnovationen in den 1920er Jahren waren gigantisch. Hannes Meyer hat selber mal in diesem wunderbaren Text Die neue Welt wie so staccato unterschiedlichste Materialien benannt, die jetzt plötzlich alle auf den Markt kommen. Und diese Materialinnovation zeigt aber eben auch, dass plötzlich, wenn man so will, die materielle Kultur dieser Gesellschaft im Alltag sich eigentlich massiv verändert und die Menschen mit völlig neuen Materialien konfrontiert worden sind, die sie so nicht kannten. Und das führt auf der einen Seite zu einer Faszination, zu einem Aufbruch, ne, sozusagen zu einer Freude auf das, was da kommt, und zum anderen aber auch zu einer tiefen Verunsicherung, ne, weil sozusagen der Boden dessen, nämlich der materielle Boden dessen, was man eigentlich so kennt an gebauter Umwelt, aber eben auch an Gegenständen, die einen umgeben, weil der ins Schwanken gekommen ist. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, das uns interessiert. Und es interessiert uns aber vor allen Dingen deswegen, weil wir mit einer vergleichbar in der Gegenwart Materialumbruchsituation konfrontiert sind, nicht nur in der Architektur. Wir können mit den modernen Materialien so heute nicht mehr weitermachen, das wissen wir alle. Der CO2-Ausstoß in der Baubranche ist gigantisch, um das nur als Beispiel zu nennen. Das heißt, wir brauchen ein anderes Denken von Materialien, das nicht mehr nur stumm und formbar ist und auf Ressourcen beruht, die scheinbar endlos verfügbar sind.
Wobei Recycling spielt eine immer größere Rolle.
Recycling spielt eine immer größere Rolle, aber die Frage eben auch, was sind das eigentlich für Substanzen, wo kommen die eigentlich her, welche Handelswege stecken da drin, welche Ausbeutungsverhältnisse, welche Arbeitsbedingungen, alles das muss uns heute mehr interessieren. Das heißt, wir verschränken eigentlich so ein bisschen Fragen aktueller Umwelt, Dilemmata und der Gefährdung des Planeten mit einer neuen Perspektive auf das historische Bauhaus über die Frage an die Substanz.
Ich fand den Gedanken sehr, sehr spannend, dass die drei Materialien, also Eisen, Beton und Glas, von flüssig zu fest gehen. Fand ich sehr, sehr schön und frage mich dann erst recht, warum man denn aus diesem offensichtlich beliebig formbaren Materialien überwiegend geometrische Gebäude errichtet. Kästchen mit ein paar Rundungen dran, schmucklos. Warum?
Das gilt möglicherweise für die Architekten, die am Bauhaus tätig waren. Aber wenn man sich mal die Bandbreite des neuen Bauens anschaut, dann hat man ja unterschiedlichste Positionen, die auch eher im, man würde jetzt fast sagen, organischen Bauen, wenn man so ein bisschen an Hugo
20er
Hering
Jahre
denkt.
Schon.
Wenn man an Hugo Hering denkt oder wenn man an Hans Scharoun denkt, dann sind das ja ganz andere Formsprachen, mit denen die Architekten und Architektinnen damals aufgetreten sind. Das heißt, wir haben eine ziemliche sozusagen Pluralität unterschiedlichster Formen im Bauen, die sich nicht einfach nur auf die rechteckigen, flachdachigen Glasvorhangfassaden, weißen Kufen beziehen, sondern die Auseinandersetzung schon in den 20er Jahren um das, was ist ja eine gültige Form mit diesen neuen Materialien, das ist ja sehr vielfältig gewesen.
Was mich auch sehr, sehr überrascht hat, ich habe das nicht für möglich gehalten, bei den Anstrengungen, das Bauhausgebäude, das zentrale Gebäude denkmalgerecht wieder zu präsentieren, dass Sie wissen, dass die Fassade 1926 mit einem anderen Glas verkleidet war als heute. Sichtbar anderes Glas. Warum wurde mir das vorenthalten? Warum wurde das nicht nachproduziert? Was ist hier los, Frau Bittner?
Das Kristallspiegelglas, was in den 1920er Jahren an die Bauhaus-Vorhangfassade angebracht wurde, auf expliziten Wunsch des Architekten, hatte eine ganz spezifische Ästhetik, die tatsächlich dieses Gefühl einer gläsernen, straff gespannten Hülle des Gebäudes vermittelte. Als das Bauhausgebäude 1945 im Kontext der Zerstörung Dessaus dann eben auch stark getroffen worden war, ist ja im Grunde die komplette Glasvorhangfassade zerstört worden. Das Gebäude hat sich wie so ein Stahlkorb auseinandergebogen. Und dann hat dieser Gebäudeteil, der ikonischste Gebäude, ja Teil im Grunde dieses gesamten Campuses, hat mehrere Transformationen erfahren. Es wurde erst ausgefüllt mit Ziegelsteinen, dann systematisch so Bänder angebracht, Fensterbänder angebracht. Und 1976 im Kontext der DDR ist das Bauhausgebäude dann wieder denkmalpflegerisch unter den damaligen Bedingungen wiederhergestellt worden. Aber mit einem Einfachverglasung, mit einer Aluminiumfassade, nicht mehr mit einer Stahlfassade, wie das in den 20er Jahren der Fall war. Und diese Fassade sieht man heute, wenn man sich das Bauhausgebäude anschaut.
Gab es Überlegungen, das ursprüngliche wiederherzustellen? Oder hätte das alle Kostenrahmen gesprengt?
Ich vermute mal, wenn man die Unterlagen sich anschaut, die im Kontext der Sanierung von 1976, und da bin ich nicht denkmalpflegerisch so versiert, dann sieht man aber, dass es sogar Bemühungen gab, so eine eloxierte Fassade, Glasfassade anzubringen, wie beim Palast der Republik. Das wurde aber zum Glück abgewendet, eben auch aus klimatischen Gründen, weil eine Einfachglasfassade ist natürlich mit enormen Hitze sozusagen Aufwendungen im Sommer und dann im Winter natürlich wahnsinnig hohen Heizungskosten verbunden. Wir haben jetzt im Augenblick ein Forschungsprojekt zusammen mit der Wüstenrot-Stiftung am Laufen, wo es genau darum geht, wie wird die Zukunft dieser Fassade aussehen.
Und zum Thema Glas würde ich noch gerne von Ihnen wissen, wie Walter Gropius das denn wohl verstanden hat, also diese großen Glasflächen innerhalb von architektonischen Entwürfen. Weil vor, weiß ich nicht, etlichen Jahrzehnten war ja oft die Rede davon, ja, das ist eine gläserne, demokratische, transparente Architektur, ja, also nach der Devise, ihr könnt hier reingucken, es gibt nichts Böses, ja, also was die Niederländer ja auch machen, große Fenster ohne Vorhänge, ihr dürft reinkommen, hier passieren keine Sünden. Wie hat Gropius das eigentlich verstanden? Warum war dem das wichtig?
Im Grunde war das schon so ein Gedanke, dass das, was da drinnen passierte, übereinander gestapelt, die einzelnen Werkstätten, Holzwerkstatt im ersten Geschoss, also im Erdgeschoss, dann die Webereiwerkstatt und dann oben die Metallwerkstatt, dass das von außen sichtbar wird, weil dort wurden die Prototypen für die Industrie wunschweise sozusagen produziert. Und diese Art von Laboratorien für die Zukunft sollten eben für die Industrie, sollten von außen halt auch sichtbar werden. Tatsächlich ist aber, wenn man sich heute, und das wird man in den Ausstellungen im Bauhausgebäude ab Ende März bei uns erleben können, tatsächlich sind aber die Fotos, die über die Baustelle des Bauhausgebäudes noch dokumentiert sind, vermitteln uns einen ganz anderen Eindruck. Das ist ein Wall von Holzstützen, die im Grunde erstmal angebracht worden waren, um im Grunde sozusagen das Zement zu gießen und zu verschalen. Das ist ja eine Eisenbeton-Skelettkonstruktion und dazu braucht es erstmal wahnsinnig viele Hölzer, um diese sozusagen Statik dieser Skelettkonstruktion zu sichern. Das heißt, diese Fotos vermitteln einen völlig anderen Eindruck. Da hat man überhaupt noch nicht die Vorstellung jener gläsernen, spiegelnden Gebäudehülle, sondern da sieht man einen riesigen Stützenwald.
Ja, klar. Ziegel hätten das nicht nötig gehabt. Also das zum Thema Ressourcenverbrauch, ne, und Verwendbarkeit von Verschalung. Diese Ausstellung, diese mehrteilige Ausstellung zu sehen ab dem 28. März, an verschiedenen Standorten, glaube ich, dann auch noch weitere Angebote.
Richtig.
Was läuft im Bauhausmuseum?
Es wird im Bauhausmuseum gibt es eine wunderbare zeitgenössische Arbeit von der Antje Schiffers, Soda, Linsen, Fluff. Und dann, und das ist besonders wichtig hier nochmal zu erwähnen, haben wir eine Ausstellung im ehemaligen Kaufhaus Zeeg in der Mitte der Stadt, unweit vom Bauhausmuseum.
Das ist ein großes Fragezeichen, das Gebäude. Ne? Man weiß nicht, was man damit machen soll. Und das ist jetzt ein erster Versuch, die Fassade wieder sozusagen sichtbar zu machen.
Und zugleich aber auch die Innenräume neu zu nutzen. Das war in den 20er Jahren ein beliebtes Modehaus, taucht in jeder Zeitschrift der 1920er Jahre auf, ist sozusagen dann zum Kaufhaus Magnet geworden in der DDR und dann halt eben im Zuge der 90er Jahre unterschiedlichste Besitzer und wird jetzt halt unten im Erdgeschoss von einem vietnamesischen Restaurant betrieben, was sehr, sehr erfolgreich ist, sehr beliebt in Dessau. Und mit den Besitzern sind wir inzwischen wunderbar im Austausch, um eben genau diese Ausstellung CO2, Algen, Schutt zu errichten. Und diese Ausstellung thematisiert sozusagen genau das, was ich mal eingangs nochmal berichtet hatte, wie wir versuchen, historische und gegenwärtige Fragestellungen miteinander zu verknüpfen. Denn es geht ja genau um diese Frage, was sind heute Materialien? Welche anderen Zugänge zu Materialien, zu Materialität brauchen wir? In welchen Recycling- bzw. zirkulären Prozessen müssen wir heute Materialien im Bauen denken. Und dazu gibt es unterschiedlichste zeitgenössische Architektur, Design, aber auch Kunstpositionen in diesem Kaufhaus Zieg. Und was man dort eben erleben wird, ist genau diese Frage, wie kommen wir hier zu einer anderen, eben auch Formsprache und Ästhetik, die sich mit diesen Materialien beschäftigt. Also im Grunde sozusagen der Begriff Stoffwechsel, der stammt ja von Gottfried Semper. Wir sind ja sozusagen in den 20er Jahren gab es so eine Art Wandel in der Stofflichkeit. Und daraus die Frage, welche Art von Architektur entsteht daraus? Und wir haben es heute wieder mit einem Wandel in den Stofflichkeiten zu tun, haben aber noch keine Antwort darauf, in welcher Art von Architektur, welche Art von Gestaltung, welche Art von gebauter Umwelt entsteht eigentlich daraus.
Was kommt raus aus dem 3D-Drucker? Man weiß es noch nicht wirklich. Und wie Sie eingangs bemerkt haben, Regina Bittner, hat Ihnen ein Edith Piaf-Konzert, also Edith Piaf war verstorben schon, aber ein Konzert mit Edith Piaf-Liedern in der Normandie, sehr, sehr gut gefallen. Und wahrscheinlich war auch dieses dabei, möge das La Vie en Rose nämlich Sie auch jetzt bei MDR Kultur trifft, in schönste Schwingungen versetzen. Wunsch von Regina Bittner, MDR Kultur trifft, die Leiterin der Bauhausakademie und stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie, Regina Bittner, ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Offen und neugierig bleiben, Kompromisse und Verständnis suchen, großzügig sein und mit Empathie agieren.
Offen und neugierig bleiben, das muss Ihnen wahnsinnig leicht fallen. Denn Sie bekommen ja durch die Internationalität Ihrer Tätigkeit auch immer wieder Impulse vom Allerfeinsten und Überraschungen und neue Erkenntnisse und Widersprüche. Das hält offen und neugierig, denke ich mal.
Ja, das ist richtig und es ist natürlich eine ganz besondere Konstellation, die wir da haben mit unserem postgradualen Bildungsprogramm, dass wir jährlich tatsächlich Fellows, aber eben auch Studierende aus unterschiedlichsten Regionen dieser Welt ans Bauhaus einladen dürfen, mit ihnen gemeinsam an bestimmten Facetten, Objekten, Themen forschen und die dann im Grunde diese jungen Menschen dann wieder in die Welt hinausgehen. Mit ihrem eigenen Bauhaus. Und das heißt, das pluralisiert sich mehr und mehr mit Vorstellungen, Erfahrungen über das, wie man über das Bauhaus denken, schreiben oder wie man es sich sozusagen fortentwickeln kann.
Wenn man in Deutschland oder so in Europa, im Westeuropa fragen würde, was ist das Bauhaus, kriegt man, glaube ich, ziemlich ähnliche Antworten. Wie ist das, wenn Menschen von weit her kommen? Mit was für einem Bauhausbild kommen die? Unterscheidet sich das?
Na, zunächst muss man schon sagen, dass es nicht so ein Bauhaus gibt, sondern sozusagen das hat sich ja im Grunde als ein Komplex geformt im Verlauf des 20. Jahrhunderts, der mit unterschiedlichsten Interpretationen, Ideologien, Rezeptionsmustern beladen ist. Ja. Und im Grunde sagen heute auch Forscher und Forscherinnen immer wieder, also das Bauhaus als solches gibt es gar nicht mehr. Aber es ermöglicht aufgrund seiner Offenheit und der sozusagen Formsprache, es ist wie so eine Art offenes Gefäß, was immer wieder Anknüpfungspunkte bietet, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und wir vertreten nicht die Vorstellung eines purifizierten, homogenen Bauhausvorstellung, sondern sind eher neugierig auf diese vielen verschiedenen Ansätze, die es ja schon in den 20er Jahren gab und wie die sich fortgeschrieben haben.
Ich weiß noch ganz genau, also zu einer Zeit, wo mir das Bauhaus wirklich aus dem Halse schon raushing, das ist immer mal wieder passiert, weil so oft drüber geredet wird und also auch so standardisiert drüber geredet wird. Also die und die und die und die Ikonen, die für teures Geld zu erwerben sind etc. pp. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gelernt habe, dass es in den Niederlanden The Style gab. Fand ich sehr, sehr spannend, auch sehr, sehr bunt und gedacht, guck, da gab es ganz viel nebeneinander.
Richtig. Und wir versuchen ja auch, selbst mit dem neuen Museum, auch diese Verflechtungsgeschichten zu erzählen und nicht zu sagen, es gibt sozusagen so ein Zentrum, das liegt sozusagen in diesen drei, also diesen Etappen des Bauhauses in Deutschland und von da aus gibt es Einflüsse, sondern wir sagen, die Avantgarde war von Beginn an kosmopolitisch unterwegs. Sie hat in unterschiedlichsten Netzwerken agiert und viele Bauhaus Teilnehmende, seien es Studierende oder seien es im Grunde Lehrende gewesen, hatten schon eine ganze Reihe von Netzwerken, die sie mitgebracht haben. Also der Bauhausmeisterrat war ja im Grunde schon international zusammengesetzt. Bauhäusler, Bauhäuslerinnen kamen aus unterschiedlichsten Regionen. Es war schon eine internationale Institution, deswegen ist sie ja auch immer von rechts angefeuert worden, befeuert und kritisiert worden. Und sozusagen ohne diese Netzwerke wäre dann eben auch eine zum Teil ja wirklich erfolgreiche Emigration vieler Bauhäuser und Bauhäuserinnen nach der Schließung gar nicht möglich gewesen. Und wir versuchen, diese Verflechtungsgeschichten viel stärker in den Blick zu bekommen. In Englisch heißt es Entangled Histories, weil die sozusagen uns deutlich machen, dass es nicht eine Moderne gibt, sondern es gibt eben viele unterschiedliche Modernen im Plural, die sich unterschiedlich entfaltet haben.
Eine tollste Moderne, also eine Moderne, die ich sehr, sehr großartig finde, ist ja eine in Dresden, Dresden-Hellerau. Der Erste Weltkrieg hat dieser Moderne sozusagen ein zu frühes Ende bereitet, aber zum Beispiel die Maschinenmöbel der deutschen Werkstätten, das ist ja eigentlich auch so gedanklich ein Vorläufer zu dem, was dann architektonisch von Walter Gropius und anderen fortgesetzt wurde.
Richtig.
Also obwohl es noch eine ganz andere Ästhetik war, muss man noch dazu sagen.
Ja, aber im Grunde können wir die Entwicklungen in den 1920er Jahren nicht ohne den Ausgang des 19. Jahrhunderts und die massiven Industrialisierungen und Modernisierungen denken. Ja. Aber was im Grunde sozusagen ja die Künstler und Künstlerinnen und Gestalterinnen umgetrieben hat in den 1920er Jahren war, sie sind mit einer Produktkultur konfrontiert worden. Ich sage das immer gerne mit der super dekorierten Keksdose, die ja sozusagen in unterschiedlichsten quasi historistischen Ornamenten belegt war, aber eigentlich komplett maschinell, industriell schon hergestellt worden war. Und dieser Bruch, ne, sozusagen, also tatsächlich jetzt auch zu einer der industriellen Fertigung gemäße Form zu kommen, das ist der Punkt, der tatsächlich in den 20er Jahren an unterschiedlichen Stellen international eingesetzt hat.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich habe ja eine starke Neigung als Kulturwissenschaftlerin zu ethnografischen Forschungen, habe ja auch meine Promotion im Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni geschrieben und ich kann mich erinnern an ein an ein Seminar an der University College in London. Wir sind dort schon seit vielen Jahren ganz gut im Austausch mit dem Studiengang Design Anthropology. Und was mich nachhaltig dort geprägt hat, war tatsächlich sozusagen, wie da sozusagen die Studierenden und die Lehrenden gemeinsam aus ihren Sammlungen, die haben selber eine Sammlung, sozusagen wie die sich diese Objekte auf den Tisch gelegt haben aus den Sammlungen und dann versucht haben, tatsächlich zu verstehen, was sind das eigentlich für Dinge, über die Materialien, über die Gebrauchszusammenhänge, über die Formgebung, aber auch darüber nachzudenken, was hat das in der Praxis gemacht, welche Communities waren da zugange. Und dieses Verständnis von Alltag, das ich gerade auch in den britischen Cultural Studies immer wieder erlebt habe, das hat meine Forschungs- und Ausstellungspraxis selbst sehr stark beeinflusst und auch die Art und Weise, wie ich unterrichte.
Da können wir gleich darüber reden, was Sie geforscht haben und auch veröffentlicht haben. Das ist, glaube ich, ein Buch, was heute wieder sehr, sehr lesenswert sein könnte. Kolonien des Eigensinns, Ethnographie einer ostdeutschen Industrieregion. 1998 das Buch erschienen, 1996 bis 1998 haben Sie geforscht und Arbeiterinnen in der Chemieregion Bitterfeld und Wolfen befragt. Was war da der Impuls in den brutalen, harten 90er Jahren?
Uns hat von Seiten der Stiftung ja sehr stark interessiert, weil die Stiftung in diesem Kontext noch unterwegs war mit dem Projekt Industrielles Gartenreich, wo es tatsächlich auch um schöne frühe Ideen zur ökologischen Erneuerung dieser extrem durch Deindustrialisierung, aber vor allen Dingen auch ökologische sozusagen Zerstörung geprägte Regionen, wie kann man da agieren? Und meine Aufgabe oder meine Idee war es halt eben dort auch sozusagen Fragen nach Mentalitätswandel zu stellen. Und was passiert eigentlich in dieser Umbrucherfahrung aus einer Biografie, aus Biografien heraus, die im Grunde noch in diesem Industriearbeiterinnenalltag mit der Vorstellung von der Wiege bis zur Bahre gehört man zu einem Kombinat. Damit verbunden sind natürlich auch die ganzen sozialen Angebote, die diese großen Kombinate geboten haben, von Kindergärten über Schulen, über Einkaufsstätten, über Betreuung und so weiter und so fort, Ferienplätze und so weiter und so fort. Das heißt, die Fabrik ist ja im Grunde die Stadt gewesen. Die Kombinate waren der Ort der sozialen Vergemeinschaftung und das bricht jetzt auseinander. Es ist ja nicht nur der Verlust des Arbeitsplatzes, sondern es ist auch der Verlust dieser ganzen sozialen Angebote und vor allen Dingen auch Netzwerke. Und mich hat schon interessiert, wie machen sich Menschen in Reim auf die Dinge, die ihnen da sozusagen jetzt, die sich da ereignen. Ich hatte ein wirklich großes Vorbild publizistisch, das sind die Arbeitslosen von Marienthal, das ist ein Buch von Maria Hoda und Carla Sarsfeld aus den 20er Jahren in einer Industriegemeinde in der Nähe von Wien. Also eine fantastische Mentalitäts- und soziologische Studie. Und ich habe im Grunde versucht, mit so einer verstehenden Perspektive aus unterschiedlichen im Grunde Gruppen versuchen zu beschreiben, was ist da eigentlich passiert und wie versuchen Menschen mit diesen Umbruchssituationen umzugehen.
Und das Ergebnis? Können Sie anders? Diese Forschungsarbeit in den 90er Jahren, wenn Sie sich das Ergebnis, was Sie da gefunden haben, nochmal anschauen, verstehen Sie dann die Situation im Jahr 2026 besser? Das wahlpolitische Verhalten, gesellschaftspolitische Stimmung, angebliches Auseinanderfallen von Gesellschaft, ist ja viel die Rede von.
Na, es gibt so Momente, wie zum Beispiel diese Frage dieses enormen Gruppendrucks, der eben auch zu diesem Kohäsionsgebilde Fabrik in sozusagen Unternehmen oder nicht damals nicht Unternehmen, sondern Kombinat gehörte. Das heißt sozusagen, was mal Wolfgang Engler als die Gesellschaft der Gleichen beschrieben hat. Ne? Also sozusagen, wenn man sich nicht in dieses normative Gerüst dieser sozusagen Gruppennormen innerhalb der Brigade eingeordnet hat, dann sozusagen hat man auch so ein Erlebnis von Exklusion, von Ausschluss und so weiter und so fort. Und diese Kollektiverfahrung des Verlustes, die war in den 90er Jahren ja extrem davon geprägt, dass im Grunde auch dieses Bild, wir sitzen alle in einem Boot, auseinanderfiel, weil einige der Arbeitnehmerinnen haben in den neuen blühenden Landschaften der Chemie gute Jobs bekommen, wenige davon. Und leben jetzt plötzlich ein ganz anderes Leben als die Mehrheitsgesellschaft in Bitterfeld-Wolfen, die halt eben jetzt in ABM-Maßnahmen, zumindest in den 90er Jahren, das war ja noch eine andere Situation vor 30 Jahren als jetzt. Und dieses Auseinanderfallen, dieses sozusagen zumindest dieser Vorstellung, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle sozusagen mit demselben Schicksal davon betroffen, das hat massive Konflikte hervorgerufen. Und ich sehe darin unter anderem auch eine sozusagen mögliche Entwicklung zu dem, was wir im Grunde auch heute erleben. Also auf der einen Seite so ein Druck, du hast dich der Norm entsprechend zu verhalten, auf der anderen Seite aber dieses Zusammenbrechen dieses Horizonts, wir haben alle das gleiche Schicksal. Ich habe jetzt mittlerweile immer wieder erleben dürfen, dass sowohl beim Festival Osten in Bitterfeld als auch jetzt bei einer großen Ausstellung hier in Leipzig in der GfZK dieses Buch wieder hervorgeholt wird, um IndustriearbeiterInnen, Erfahrungen in den 90er Jahren, beziehungsweise mit, das ist ja auch ein historischer Blick zurück, nochmal besser zu verstehen. Das hat mich sehr gewundert, zudem ich ja immer den Eindruck hatte, nee, das ist eine Momentaufnahme einer spezifischen historischen Situation, aber eine, die tatsächlich möglicherweise auch, ich habe das damals Figuration genannt oder Figuren, Transformationsfiguren, weil ich halt versucht habe, auch daraus zu filtern, gibt es da Muster im Umgang mit diesen Prozessen?
Noch eine Frage aus unserem Fragebogen. Woran glauben Sie? Nein, ich frage anders. Sind Sie religiös, Frau Bittner?
Ich bin nicht religiös.
Und woran glauben Sie?
Aber es gibt sowas wie so einen Moment, dass ich ans Nachdenken glaube, an das kluge Argumentieren. Das auch immer mit einem offenen Ausgang verbunden und auch an gegenseitige Neugier und Interesse. Also untereinander, in der Gemeinschaft, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und da ist mir das Nachdenken sehr wichtig.
Ja. Das Nachdenken, das kluge Argumentieren mit offenem Ausgang. Wenn Sie dann Bilder und längere Filme mit und über Donald Trump sehen, laufen Sie dann schreiend aus dem Zimmer, wenn Ihnen das so wichtig ist?
Ja, das kann man nicht anders beschreiben. Es sind die Reaktionsmuster.
Es muss schwierig für Sie sein.
Ich versuche mich zu zivilisieren, aber es gibt so Momente, das ist unaushaltbar.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Lassen Sie mich raten, aufhören, weil wenn Sie mal anfangen, dann geht es ja immer weiter.
Richtig.
Mit der nächsten Frage, die sich aus den Antworten wiederum ergibt. Sehr, sehr spannend, eine weitere ethnografische Studie, die betrifft die Bauhausstadt Dessau. Und das Bauhaus ist ja sowieso wichtig. Also es ist eine Welterbestätte. Das ist für dieses Bundesland Sachsen-Anhalt und für den Staatsminister für Kultur Rainer Rober extrem wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist eine Ikone, ist ein Touristenmagnet, das Bauhaus. Und eine ganz, ganz spannende globale Bildungseinrichtung. Und wenn man das alles weiß, wie viel hat Dessau mit dem Bauhaus eigentlich zu tun? Außer, dass das Bauhaus dort steht und für Gäste sorgt.
Ja, das war genau der Ausgangspunkt für diese Studie, weil mich schon interessiert hat, also wie sind eigentlich diese verschiedenen Erinnerungskulturen, also eine Erinnerungskultur, die im Welterbe angesiedelt ist, ist ja eine völlig andere als eine Erinnerungskultur, die was mit nationalen Leuchtturm zu tun hat oder dem sozusagen der Tourismus- und Identitätspolitik in Sachsen-Anhalt, sondern eben auch der lokalen Erinnerungen. Und da spielt eben auch ganz besonders eine Rolle, wie dieses DDR-Bauhaus oder das Bauhaus in seit 76 als wissenschaftlich-kulturelles Zentrum und später dann eben auch als Zentrum für Gestaltung ab den 80er Jahren in Dessau gewirkt hat, mit seinen verschiedenen Aktivitäten, seinen Programmen auf der Bühne. Das war ja im Grunde ein Stück weit, trotzdem politisch dominiert, auch ein Ort, also ein kultureller ein Treffpunkt. Und es gibt immer noch in Dessau viele Menschen, die sich natürlich gerne und intensiv an diese besonderen Erfahrungen und Erlebnisse im Zentrum für Gestaltung beziehungsweise eben auch in dem Ort, wo sie früher mal zur Schule gegangen sind, erinnern. Und sozusagen sukzessive gewinnt jetzt das Bauhausgebäude einen Status, der sozusagen jetzt mit dem, es gab ja sogar mal eine Werbung in Sachsen-Anhalt, wo man das Taj Mahal beziehungsweise die Pyramiden von Gizeh zusammengestellt hat mit dem historischen Bauhausgebäude, um zu sagen, mit diesen Welterbestätten können wir jetzt konkurrieren. Mhm. So, und wie kommt man sozusagen, wie kriegt man diese, das sind ja konfliktgeladene Erinnerungskulturen, also wie sozusagen kriegt man die wieder zusammen? Und das ist schon eine spannende Aufgabe auch für die Stiftung Bauhaus Dessau, sozusagen das auszuhandeln und da miteinander im Gespräch zu bleiben. Und wir haben unterschiedliche Formate, wo wir das gerade auch mit dem neuen Museum intensivst versuchen. Also genau diese sozusagen scheinbar vielschichtig, aber scheinbar auch klaffenden sozusagen Erinnerungen oder die Zuschreibungen zum Gebäude, wie wir die miteinander versöhnen wollen. Es gibt die Freitagsgruppe, das ist so ein Format, einmal im Monat freitags, wo wir mit lokalen Initiativen zusammenarbeiten. Es gibt immer so eine Bauhausgeschichte, aber es gibt dazu eben auch sozusagen diese Initiativen, die wesentlich mit Stadtumbau, mit Umweltfragen in der Stadt Dessau zu tun haben. Es gibt aus der Vitrine, wo wir auch Sammler und Sammlerinnen aus Dessau mit dazu einladen. Also es gibt ganz viele Bemühungen mit der Community gemeinsam, also mit der Stadtgesellschaft gemeinsam, verschiedene Bauhäuser und Erinnerungen und sozusagen Ideen über das Bauhaus quasi sozusagen mit der lokalen Gemeinschaft zu kommunizieren. Das ist kein konfliktloser Prozess,
ja,
sondern es
sagen,
ist einer, der...
Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, also mit Globalisierung gehen wir mal weg. Also diese Internationalisierung, die geht mir auf den Keks. Mhm. Ich habe es lieber ein bisschen regionaler oder nationaler.
Und das ist dann im Grunde das Kunststück, dass wir deutlich machen, dass wir das miteinander, dass wir das zusammenkriegen können. Also gerade bei dem Antisubstanzprogramm jetzt gibt es ja auch mehrere Außenstandorte, unter anderem die eine Junkers-Lamellenhalle, die jetzt dem Paddelverein gehört. Auch da wird es eine Außenausstellung geben. Und auch da gab es im Vorfeld schon eine Zusammenarbeit mit dem Paddelverein. Also Sie sehen schon, es gibt da eine ganze Reihe von Andock- und Anknüpfungspunkten, mit denen wir versuchen, sozusagen diese scheinbare Kluft tatsächlich auch zu überwinden.
Ich erinnere mich an den ersten Besuch in Dessau, 90er Jahre muss das gewesen sein, bin ich reingefahren und fahre auf der Straße in Richtung Stadt und sehe rechte Hand ein Schild Bauhaus, gemeint war der Baumarkt, Bauhaus. Habe ich gesagt, boah ey, das ist vielleicht witzig, vielleicht aber auch schwierig. Wie oft haben denn Menschen im Bauhaus angerufen und gefragt, was die Türen und die Küchenarbeitsplatten kosten?
Das gab es schon, das hat sich aber geändert.
Also ich denke, nein, doch, sagen Sie bloß. Doch,
doch. Hat sich sehr geändert.
Hat sich rumgesprochen,
es hat sich rumgesprochen,
dass es
tatsächlich ein Bauhaus gibt, beziehungsweise mehrere Bauhäuser in der Stadt, ja dadurch, dass wir auch mit dem neuen Museum mit Dessau-Törten, also es gibt, zieht sich ja wie so ein Band durch die gesamte Stadt, die Bauhausorte. Und es gibt ja auch unterschiedlichste, das muss ich nochmal betonen, eben auch unterschiedlichste Vereine, die da aktiv sind, sei es der Meisterhausverein, aber eben auch der Siedlerverein in Dessau-Törten, die sich mit diesem Erbe eben auch nochmal aktiv beschäftigen, aus ihrer Perspektive. Das muss ich nochmal betonen, es gibt also eben, ich habe das in diesem Buch damals auch so ein bisschen als eben ganz andere Bauhausbezüge beschrieben, die nichts mit diesem strahlenden Leuchtturm zu tun haben, sondern die das aus der Praxis, aus der Erfahrung, dass man in einem Törtenhäuschen von Walter Gropius lebt, zu tun haben. Mhm. Und da werden andere Geschichten erzählt und das ist wichtig.
Sind die Menschen eigentlich in Törtenhäuschen zufrieden?
Sie haben sich, viele Bewohner und Bewohnerinnen haben sich aus diesem großen Plan von Walter Gropius ihr eigenes Heim gebaut. Das mag man manchmal mit einer gewissen Irritation zur Kenntnis nehmen, aber man muss zugleich auch sagen, es ist Weiterbauen. Also es ist eine zweite Architekturproduktion, die, und wir haben heute eine andere Perspektive darauf, dass sogar die Denkmalpflege sagt, das ist auch wertzuschätzen. Sie haben die Häuser gesichert, sie haben die Häuser weiterentwickelt, sie haben sie zu ihrer eigenen Angelegenheit gemacht und deswegen sozusagen gehört das mittlerweile auch zum Erbe der Dessauer Törtensiedlung dazu.
Ich stelle mir gerade die Hausbesitzer vor, die sagen, und ich kann es nämlich besser als Walter Gropius. Und wenn man mal die Meisterhäuser sich nochmal anschaut, die nochmal besichtigt, da wird sich der eine oder andere, Frau Bittner, auch wundern. Oh, Donnerwetter, die Küche ist aber wirklich sehr, sehr klein. Oh, Donnerwetter, die Kinderzimmer, überdimensioniert sind die auch nicht gerade, ja? 2x3 Meter. Gerade mal ein Bett und ein Schreibtisch reingeknetet und einen Schrank, das war's.
Der Fokus der Meisterhäuser lag ja tatsächlich auf den Ateliers.
Die sind wirklich schön.
Künstlerhäuser, es ist eine Künstlerkolonie gewesen und dementsprechend ist eben auch die Raumanordnung angelegt gewesen. Im ersten Geschoss hat man halt eben diese ganzen Wohnbereiche inklusive der Küche und dann eben sozusagen im ersten OG dieses wirklich faszinierende Atelier, entsprechend auch mit Nordausrichtung. Aber das ist ein anderes Modell und das ist auch das Interessante an Dessau und das ist wieder der Werbeblock für die Zuhörerinnen, dass man halt eben eine Facette hat von unterschiedlichsten sozusagen Zugängen. Denn im Grunde sind das, diese Meisterhäuser sind Villen, ja, sozusagen, die auch noch zumindest im Haus Gropius eine Hausangestellte hatten, einen eigenen Hausmeister, also wo sozusagen das moderne Wohnen aber im bourgeoisen Sinne hier vorgeführt worden ist.
Ja, wenn man es sich leisten kann und wenn man geholt wird, dann soll es wohl so sein. Es ist mir gerade eine Sache aufgefallen. Ich hoffe ja nicht, dass wir 2032 dann 100 Jahre Untergang vom Bauhaus dank Nationalsozialismus begehen, sondern dass wir vielleicht dann auch weiter in die Zukunft voranschreiten können und vielleicht mal erinnern an eine, darf man das sagen, Nachfolgeeinrichtung des Bauhauses, zumindest stark inspiriert von ehemaligen Bauhäuslern, nämlich die Hochschule für Gestaltung in Ulm, 1953 gegründet, unter anderem von, zack, Max Bill, da ist er wieder. War dann schon ein bisschen älter, der Mann, und hat auch schon einiges geleistet. Und eine Sache ist mir aufgefallen, das Bauhaus 1919 bis 1932, keine lange Zeit, ne, 13 Jahre. Und die Hochschule für Gestaltung in Ulm 1953 bis 1968, 15 Jahre. Wo man dann denkt, ach schade, nur so kurz. Oder muss man sagen, Frau Bittner, so ein Ding ist kein Dauerläufer. Wenn das institutionalisiert wird, dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Und deshalb ist es dann auch vorbei, nach einer relativ kurzen Katalysatorzeit für eine weitere Entwicklung. Ist das so richtig gedacht?
Wir haben uns vor 2 Jahren im Rahmen von Bauhaus Lab mit einem noch viel kurzlebigeren Experiment in Sachen Kunst und vor allen Dingen Architektur- und Designschule beschäftigt, nämlich dem Institute for Environment in Paris. Das ist im Grunde eine Nachfolgeinstitution von Ulm gewesen, was 68 gegründet worden ist und nur bis Anfang der 70er Jahre existiert hat. Claude Schneid, Schweizer Marxist, hat in Ulm unterrichtet, hat dann später eine große Rolle gespielt bei den Walter Gropius-Seminaren in Weimar, war also sozusagen ein Ost-West-Ambassador, sozusagen Botschafter. Und dieses Institut hat nur 12 Monate existiert. Also um nochmal zu beschreiben, welche kurzen Spannen sozusagen solche Bildungsexperimente haben können. Und Ulm ist tatsächlich ein interessantes Beispiel dafür, dass es im Grunde auch an seiner eigenen sozusagen Verfasstheit. Ulm hat von Beginn an immer dafür plädiert, dass sie sozusagen unabhängig sein müssen. Das hatte auch was mit seinem antifaschistischen Gestus zu tun, gegründet von Inge Scholl und Otto Eicher. Also unabhängig vom Universitätssystem, weil sie gesagt haben, die Kontinuität der Nationalsozialisten in der Nachkriegs-BRD ist für sie unaushaltbar. Und deswegen eine Absatzbewegung dazu und eben sozusagen die Eigenständigkeit, auch unterstützt durch den Re-Education-Fonds der Amerikaner. Und da kam Max Bill ins Spiel, weil er im Grunde die Bauhauskarte zog. Und das war für die Nachkriegs-BRD natürlich ein kulturelles Kapital, denn mit dem Bauhaus konnte man sozusagen diese Schule nochmal neu aufstellen. Aber die Urgründung von Ulm war eigentlich eine politische Institution. Sie wollten politische Bildung machen. Zunächst mal, bevor es darum ging, dann tatsächlich auch Gestaltungsbildung voranzutreiben.
Und Formgestaltungsschulen in der DDR, die sich auf Bauhaus berufen haben, gab es aber auch.
Definitiv. Man muss an Weißensee denken. Da gab es ja auch noch eine Kontinuität mit ehemaligen Bauhäuslern in Gestalt von Selman Semanagic und auch Mats Damm. Und es gab dieses sehr, sehr kurze Experiment in Dresden 1945, wo ja dann auch Marianne Brandt mit unterrichtet hat, auch wieder von Mats Damm initiiert, das Institut für industrielle Gestaltung oder so hieß es, war aber eben auch eine sehr, sehr kurzlebige sozusagen Version des Anknüpfens an die Tradition des Bauhauses.
Jetzt haben wir, Regina Bittner, und das ist mir noch nie passiert, gar nicht über Kindheit und Jugend gesprochen. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass Sie mit dem Beruf, den Ihre Mutter ausgeübt hat, nämlich Kulturwissenschaftlerin, selbst auch sehr gut gefahren sind und sehr glücklich und zufrieden zu sein scheinen.
Das ist richtig. Und
können Sie eigentlich Ruhestand den Begriff denken oder schieben Sie den weit von sich?
Ich werde mir wieder ein Forschungsprojekt vornehmen und ins Feld ziehen.
Regina Bittner, dann viel Erfolg auch bei dem Projekt. Regina Bittner, Leiterin der Bauhaus Akademie, stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau hier bei MDR Kultur trifft. Die große Jubiläumsausstellung wird dann am 28. März eröffnet. So, jetzt suche ich einen Zettel, der relativ wichtig ist, mit den weiteren Informationen. Das war MDR Kultur trifft. In der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. Büchermenschen bei MDR Kultur trifft im Vorfeld der Leipziger Buchmesse, die ja vor der Tür steht sozusagen, 19.3. bis 22.3. Und in der kommenden Woche ist Daniela Danz zu Gast, die Schriftstellerin und Leiterin des Bundeswettbewerbs Demokratisch Handeln, ist Literaturpreisträgerin der Konrad-Adenauer-Stiftung 2026.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.